Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Von den Stürmen des Lebens zum Sturm der Liebe, so könnte der Titel Ihrer Biografie lauten. Sie erlebte den Bombenhagel in Dresden, spielte in Hamburg unter Gustav Gründgens, war mit einem Rallye-Fahrer verheiratet und hat seit 20 Jahren einen Stammplatz in der beliebtesten Daily Soap der ARD. Schauspielerin Antje Hagen, ein Role Model, das den Namen wirklich verdient. Freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen.
Ich mich auch, Dankeschön.
Vor allem, Sie haben so ein tolles Wochenende ausgesucht, so einen schönen Tag heute. Sonne in Hamburg.
Traumhaft. Traumhaft. Wir sind beim Regen weggefahren, ich bin mit dem Auto gekommen. Ja. Und es war, man fuhr und hatte das Gefühl, man guckt einen Film an, weil es eine Wolkenbildung und dann wieder Regen und dann Rot und also ein Traum. Und hierher und ausgerechnet Hamburg, Sonne.
Ja, Sie haben ja auch in Hamburg gelebt. Sie haben in den Walddörfern gelebt damals und am Schauspielhaus gearbeitet. Und
ja, also sagen wir mal so, ich habe hier studiert. Ich bin auf der staatlichen Schauspielschule gewesen. Und 3 Jahre lang. Und in der Zeit habe ich dann auch am Schauspielhaus gespielt. Und dann bin ich aber gleich weg.
Haben Sie denn noch so Erinnerungsorte, die Sie ganz gerne aufsuchen, wenn Sie dann mal von München wie jetzt nach Hamburg zurückkommen?
Sie meinen...
Ob Sie dann an die Alster gehen, weil Sie sagen, die muss ich unbedingt sehen.
Ja, so. Also erstens mal wohnt mein Sohn hier. Das ist natürlich schon ein Grund zu kommen. Und ich liebe die Alster und diese überhaupt die Atmosphäre von Hamburg ist so wunderschön. Das ist ja ganz anders als München, kann man gar nicht vergleichen. Es hat jede Stadt ihren Reiz, aber Hamburg hat sowas Offenes, sowas Freies. Und als ich heute hier durchgehe, ich habe aber so viel vergessen, weiß schon gar nicht mehr, wie die Straßen hießen. Das ist dann einfach irgendwann mal weg.
Ja gut, aber so eine Stadt verändert sich auch. Und ich darf das sagen, Sie sind 85. Ich wundere mich gerade schon, dass Sie allein von München gekommen sind. Oder sind Sie gefahren worden mit dem Auto?
Nee, ich bin mit jemandem zusammengefahren. Ja. Wir haben uns da geteilt in die Strecke.
Aber ich meine, München ist ja auch eine tolle Stadt. Und das Interessante, ich habe gerade Münchner getroffen, die schwärmen von ihrer Stadt, so wie die Hamburger von ihrer Stadt schwärmen. So
das
richtige Lokalpatrioten.
Auch. Gehört sich auch so für Einheimische.
Sind auch die schönsten Städte in Deutschland.
Ja, also, natürlich.
Wir reden natürlich über ihr Leben und auch über ihr 20-jähriges Dienstjubiläum, kann man ja sagen, bei Sturm der Liebe. Super, herzlichen Glückwunsch an die Handballer. Schauspielerin Antje Hagen ist heute unser Gast und Janice D'Souza stellt sie vor.
Guten Tag, verehrte Gäste unseres Fernsehrasthauses.
Antje Hagen ist die Stimme der Vernunft im autoverrückten Wirtschaftswunder Deutschland.
Es sind leider zu viele, die ihr Können hinter dem Lenkrad überschätzen und noch sehr viel lernen müssten.
Doch eigentlich ist sie Schauspielerin, kommt vom Theater. Nur zufällig landet sie als Moderatorin vor der Kamera, lernt dort ihren späteren Mann kennen, Co-Moderator Günther Jendrich. Dieser stirbt nur 3 Jahre nach der Hochzeit. Doch Antje Hagen lässt sich nicht unterkriegen und kehrt zur Schauspielerei zurück. Mit den Semmelings landet sie Anfang der 70er einen Riesenhit. Heute sieht man sie beinahe täglich in der ARD-Telenovela Sturm der Liebe. Seit fast 20 Jahren ihre Rolle, die resolute Hotelköchin Hildegard Sonnbichler.
Dann gehe ich bis zu deiner Pensionierung mit meiner Küchenschürze und einer Bratpfanne auf dem Kopf durch deine heilige Eingangshalle.
Wir freuen uns auf Antje Hagen.
Schön, wenn man noch mal die alten Bilder aussieht.
Ja,
ne?
Lustig.
Aber die Hildegard Sonnbichler, so kennen ganz viele sie, Millionen schalten ein. Seit 20 Jahren gibt es Sturm der Liebe, so eine erfolgreiche Serie. Sind Sie mittlerweile so ein bisschen wie die Hildegard oder ist die Hildegard so geworden wie Sie?
Ich würde sagen beides. Die kann ja nur so ähnlich werden wie ich, weil ich sie seit 20 Jahren irgendwie... übernimmt man dann natürlich auch so seine eigenen Verrücktheiten. Aber... es ist natürlich ein ganz anderes Leben, was ich da darstelle. Und trotzdem, wenn man das so lange macht, man hat auf einmal einen Bezug zu dieser Person. Das ist, und ich gebe ihr sehr viel Persönliches und ich mag sie inzwischen.
Was mögen Sie an ihr?
Ach, eigentlich ihre Bodenständigkeit, auch ihre Warmherzigkeit und auch ihr Verhältnis zu ihrem Mann. Ist eine sehr gute Ehe, das wird auch immer betont. Und das sind eigentlich schöne Sachen.
Manchmal ist sie auch der Kummerkasten oder die Seele für die anderen, die mitspielen. Wir zeigen mal einen Ausschnitt.
Alexandra ist gerade alles, was für mich zählt. Ich bin verrückt nach ihr. Aber was bin ich denn für sie?
Du bist ihr genauso wichtig. Aber da gibt es nun mal 2 Ex-Männer, mit denen sie Kinder hat. Und die werden in ihrem Leben immer wieder eine Rolle spielen.
Ich glaube, du hast recht. Ich habe zu viel von ihr verlangt. Ich weiß genau, wie sehr sie ihre Kinder vermisst und ich denke nur an mich.
Auch du darfst mal Fehler machen. Wichtig ist nur, dass du daraus lernst.
Ja, das tue ich.
Siehste, mach's nicht kaputt mit deiner Eifersucht.
Auf jeden Fall haben Sie ihn zum Nachdenken gebracht.
Ja, das ist meine Aufgabe.
Befolgt er dann auch Ihren Rat?
Ich weiß nicht, was ich verraten darf. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt ausstrahlen. Ja und nein. Sagen wir mal so, diplomatisch auszudrücken.
Aber es ist so interessant, weil Sie haben ja schon so oft Rat gegeben. Ja. Sie können wahrscheinlich, wenn Sie mal nicht mehr die Rolle spielen, schon fast Therapeutin werden.
Dann gehe ich auf die Straße und gebe allen Leuten Ratschläge. Das mache ich.
Ja, Sie wissen, kennen sich in Liebesdingen auf jeden Fall aus.
Ich meine, ja, also wenn ich es jetzt nicht weiß, wann dann?
Das ist ja spannend, dass es die Serie eben schon so lange gibt, weil eigentlich sollte es die gar nicht so lange geben, ne? Oder haben Sie damals, als Sie zugesagt haben, schon eine Ahnung gehabt, dass es läuft und läuft und läuft?
Nein, mein Agent hat gesagt, willst du mal 3 Monate was in München drehen? Und da war ich dann schon lange nicht mehr und ich war ja auch schon über 60, Ende 60 und habe gedacht, ach ja, dann machst du mal wieder was in München, meine schönen Berge und... Ja. Und so, und dann kam ich dahin, habe im Hotel gewohnt und dann fing die an und das wurde ja erstmal intern beurteilt und gezeigt und da haben die dann wohl gesagt, Mensch, das ist eigentlich ein Format, das könnte was werden. Ja. Und dann haben sie gefragt, noch ein bisschen länger und dann bin ich in eine kleine Wohnung gezogen. Ich lebte in Baden-Baden und bin immer hin und her gependelt mit dem Auto. Und dann hieß es ja auf einmal, ja, ein Vierteljahr noch. Und dann war es eigentlich durch und dann hieß es, wir machen eine Serie draus, willst du oder willst du nicht. Und da musste ich mich entscheiden, gebe ich meine Heimat Baden-Baden auf und ziehe noch mal nach München, weil das so war. Und das habe ich gemacht und ich habe es auch noch nicht bereut.
Und immerhin, Sie haben es mit Mitte 60 gemacht, also waren Sie noch mal so Ende flexibel, 60. Ende 60 sogar. Ja, wie gesagt, Ende jetzt 60, ja. Mit Mitte 80. Ich meine, andere hören auf zu arbeiten mit 60. Sie haben noch mal richtig angefangen und sind immer noch dabei.
Ja, aber es ist ja
Ja, ist ein Geschenk, aber überlegen Sie trotzdem manchmal, wie lange soll das noch gehen? Oder haben Sie sagen Sie sich, wenn es läuft, läuft's?
Ja, man denkt natürlich, in dem Alter denkst du sowieso, wie lange soll denn alles noch gehen? Das sind ja so viele Jahre nicht mehr. Aber trotzdem, es ist was Schönes. Ich bin so dankbar, dass ich das darf. Und ich bin mit so vielen jungen Leuten zusammen und da verliere ich nicht den Anschluss an die Zeit. Ja. Und manchmal verstehe ich die gar nicht, was sie erzählen. Und trotzdem ist es spannend und schön. Ich muss sagen, ich bin dankbar und glücklich.
Deshalb sage ich auch, Sie sind echt ein Role Model. Also eine, die ein Vorbild ist, weil ich das so toll finde, dass Sie so eine Freude dabei haben, ja. Aber auch, dass Sie sich zutrauen, muss man ja auch sagen. Sie müssen eine Menge Text lernen, Sie müssen jeden Tag dahin gehen. Wie sieht denn Ihr Arbeitsleben aus?
Also ich gebe zu, wie jede Medaille hat das 2 Seiten. Es ist auch manchmal sehr anstrengend, nicht nur für mich, vor allen Dingen auch
für alle.
Für die Jungen, ja. Die ja sehr viel mehr zum Teil Drehtage haben. Aber Text lernen, das ist Handwerk. Das wird immer so bewundert von den Laien. Und da kann ich nur sagen, das ist eben das, was wir in unserem Beruf auch können müssen. Andere können was anderes, habe ich keine Ahnung. Und das ist schön und das hält natürlich auch die grauen Zellen ein bisschen fit. Mhm. Aber der Alltag ist natürlich manchmal auch sehr anstrengend.
Das heißt, wie sieht ein typischer Drehtag aus?
Dass Sie morgens um 8 oder was in der Maske sind und dann wird ein Mensch aus Ihnen gemacht. Und dann gehen Sie vor die Kamera und das kann sich den ganzen Tag ziehen. Das heißt nicht, dass man ununterbrochen davor steht, aber man hat 2 Bilder, dann hat man eine halbe Stunde Pause, dann macht man noch ein Bild, dann kommt die Mittagspause, dann macht man nachmittags und dann kommen Sie wirklich abends, kommen Sie nach Hause und da wartet der Haushalt. Ne? Ja, dann müssen Sie sich was kochen oder lernen für den nächsten Tag. Also es ist schon anstrengend. Aber ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie man das sieht. Mhm. Und ich sage Ihnen wirklich noch mal, ich bin dankbar dafür.
Ich finde, spürt man, dass Sie es gerne machen, von Herzen machen. Es ist ja auch eine Familie. Sie sehen, Sie kennen sich. Das hat bestimmt auch was sehr Schönes, was Vertrautes. Es gibt eine Struktur.
Ja, das gibt eine Struktur. Man sieht ja auch immer oder häufig dieselben. Die Jungen gehen ja dann auch wieder, kommen wieder neu. Und das hat was sehr, sehr Familiäres inzwischen. Mhm. Und ich sage immer als Schauspielerin, ich habe das Glück, diesen Beruf zu haben, denn mir kann kein junges Mädchen eine Rolle wegnehmen. Die müssen sich die Falten erst mal erarbeiten und das geht nicht. Aber was bei uns so schön ist, ist auch, dass wir spüren, dass wir so ein Ensemble sind. Denn wir drehen Wenn wir das richtig hinkriegen, drehen wir eine gesamte Folge, die ausgestrahlt wird ohne Werbung, an einem Tag.
Wahnsinn.
Also wir haben zwei Teams, ein Außenteam, ein Innenteam und wir Schauspieler gehen hin und her. Aber wir sind nicht das Allerwichtigste und das merkt man dann bei so einem Zeitdruck. Was wir um uns herum haben, das sind ungefähr 200 Leute in diesem, dieser Produktion. Und da ist die Requisite, da ist die Maske. Und wenn das nicht alles solche Profis werden und wir uns so gut verstehen würden und bis zum Fahrer und alles, was da ist, wir gehören zusammen. Und das habe ich noch nie vorher in diesem Beruf erlebt. Das ist toll.
Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und dass Sie sich so gerne mögen, spürt man ja besonders bei Ihnen und Ihrem Ehemann, dem Herrn Sonnbichler. Und der will Ihnen mal was sagen. Oh.
Hallo, liebe Antje. Ganz liebe Grüße aus dem Studio vom Sturm der Liebe. Du bist jetzt da in Hamburg, ganz allein, musst dich aber nicht fürchten. In Gedanken bin ich bei dir. Und du sitzt natürlich auf dieser schönen Couch viel besser, als wenn ich mich da zurückerinnere, als wir ganz arme Leute gespielt haben im Fürstenhof. Es war ja nur ein Traum. Und dann im Wald leben mussten und nichts zu essen hatten. Wir waren so arm. Aber da geht es dir jetzt heute natürlich viel besser. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß auf deiner Couch und habe noch eine gute Zeit in Hamburg. Und wir sehen uns dann wieder im Studio.
Servus. Oh Mann. Das dürfte mit mir nicht machen. Das ist ja, ach, ist das schön.
Der Sepp Schauer.
Grüß dich, mein Schatz, danke.
Und wirklich, er ist auch... Moment, könnt ihr uns mal bitte ein kleines Tüchlein geben
für
die Augen?
Geht schon.
Aber Sie sind wirklich von Anfang an zusammen.
Vom allerersten Tag. Wir kannten uns nicht als Kollegen. Und das war so beim... Ich glaube, es geht. Ich hab ja einen Schal. Ich kann das machen. Dankeschön.
Ich liege trotzdem bei eins. So, man weiß ja nie... Bitte schön.
Man weiß ja nicht, was noch kommt.
Was wir noch für Überraschungen haben.
Ja nicht, wir kannten uns nicht. Und es war so niedlich. Ich war einen Tag vorher da. Da kommt man ja immer zur Maskenprobe und war alles neu. Und keiner wusste, wer was ist. Und man verwechselte sich noch. Und dann ging plötzlich die Tür auf in der Maske. Und dann kam der Sepp rein und sagte, jetzt muss ich doch mal gucken, mit wem ich 40 Jahre verheiratet bin. Und so haben wir uns kennengelernt. Und ich muss sagen, eine so lange Zeit als ein enges Ehepaar, ein altes, wir haben ja auch Kinder und so weiter, wenn wir uns nicht so gut verstehen würden, privat, also auch im beruflichen Bereich, dann würde das nicht gut gehen. Und da haben wir das große Glück gehabt, dass das so gut geht zwischen uns. Ja.
Ja, zumal Sie ja auch so viele Tage drehen. Wir haben ja vorhin schon gehört, wie...
Ja.
Eng getaktet der Tag ist, aber Sie haben ja wirklich nur zwei Wochen, glaube ich, Ostern, Sommerferien, acht Wochen.
Also die normalen Ferien, die andere auch haben für die Schulferien und so. Nicht?
Und
die
sonst täglich, Wahnsinn. Ja. Sie haben unlängst Ihr Leben aufgeschrieben, eine Biografie. Und Biografien, die schreibt die Frau, die Annika Röhrs getroffen hat, auch. Und zwar von Menschen, denen nicht mehr viel Zeit bleibt.
Sabrina Görlitz ist heute auf der Palliativstation, um durch ihr Leben zu reisen. Anja Supper, 53 Jahre alt, möchte heute von sich erzählen.
Wen stellst du dir als Empfänger für dieses Dokument vor? Wer soll das bekommen?
Wirklich mein Mann und mein Sohn.
Alles klar.
Weil das sind die Menschen, warum ich einfach auch, denke ich, noch hier sitze.
So, dann nehmen wir Kevin und Arndt jetzt gedanklich mit.
Gut 1,5 Stunden reichen ihr für einen Streifzug durch ein ganzes Leben. Von der Kindheit über die Jugend zur großen Liebe.
Ich stand nur da und habe gedacht, mich hat jetzt der Blitz getroffen, der Donner. Oder ich wusste ja gar nicht, was geht denn jetzt hier? Aber Gott, da kriege ich ja Gänsehaut, sind die schönen Erinnerungen.
Es ist aber auch ein Gespräch über den Tod. Anja Supper ist unheilbar an Krebs erkrankt.
Hast du Angst vor dem Tod?
Vom Tod nicht. Was ich jetzt gerade gemerkt habe, ist der Weg dahin. Da habe ich Angst.
Sabrina Görlitz begleitet und bereichert diesen Weg, bringt das Gespräch und damit oft auch die letzten Worte der Menschen aufs Papier.
Der Krebs nimmt mir meine Lebenszeit. Und auf den bin ich stinkig.
Viele Menschen wünschen sich, dass sie von ihrem Sterben so wenig wie möglich mitbekommen. Und auf der Palliativstation treffe ich natürlich Leute, die eine schwerwiegende Erkrankung haben. Und ich kann wirklich sagen, dass in so einer Erkrankung auch eine Chance liegt, nämlich dem Sterben ganz bewusst zu begegnen und auch ganz bewusst Abschied zu nehmen und dann festzustellen, wie viel Liebe, Verbindung und Frieden eben auch da ist oder entstehen kann.
4 Tage später ist Sabrina Görlitz mit 15 Seiten Lebensessenz zurück auf der Palliativstation. Das Krankenhaus finanziert und fördert die Biografiearbeit. Diese hat einen festen Platz im Therapiealltag.
Meine klinische Erfahrung ist, dass durch diese Maßnahme, dann durch diese Biografiearbeit bei den Patienten derart positive Effekte hervorgerufen werden, sei es die Entspannung, sei es die Beruhigung, sei es einfach das Gefühl, den Angehörigen noch mal etwas mitgegeben zu haben, dass wir sehen, wie sie entlastet werden tatsächlich auch.
Ich freue mich
sehr. Wie ist es dir ergangen? Nicht so gut, habe ich gehört, ne?
Leider nicht so.
Seit dem letzten Gespräch geht es Anja Supper zunehmend schlechter. Sie möchte heute nicht gezeigt werden, während Sabrina Görlitz ihre Biografie vorliest.
Und es mussten immer 7 oder 8 Farben auf dem Augenlid sein. Sonst bin ich nicht aus dem Haus. Und geklebte Wimpern. Das fand er also ganz gruselig.
Dieser Tag eine Rückschau. Bilder eines gelebten Lebens wieder vor Augen.
Und das ist heftig gerade. Also das ist heftig, aber so, das ist so toll.
Erinnerungen an den Beruf, die Familie, an schlechte und gute Zeiten. Gut 80 Leben hat Sabrina Görlitz so schon festgehalten.
Ich habe es aber wirklich noch rechtzeitig geschafft und das ist einfach geil. Ja,
das ist jetzt sicher.
Das ist sowas von sicher. Kein Wort geht verloren. Jedes Wort ist da.
Und im Angesicht des Todes auf sein Leben zu blicken, verdichtet dieses Leben auch noch mal so sehr, dass man denkt, ja, und darum war ich hier. Und nicht darum muss ich jetzt gehen, das wäre übertrieben, aber darum kann ich jetzt auch gehen, weil ich das sehen kann. Also Anja.
Für Palliativpatienten und deren Angehörige ist diese Biografie ein Geschenk.
Bis bald, Anja.
Bis bald.
Super gemacht. Ja, sehr berührend. Und leider gibt es keinen bis bald. Anja Supper ist inzwischen verstorben. Sie hat sich aber gewünscht, dass wir ihre Geschichte hier erzählen. Und der Grund, warum wir sie erzählen, ist, weil sie eigentlich auch zeigt, wie gut Schreiben tun kann. Auch in schwierigen Situationen, dass Schreiben auch heilt. Wie haben Sie das erlebt? Sie haben Ihre Biografie auch geschrieben und auch Ihr Leben aufgeschrieben.
Ja, ich hatte ja Gott sei Dank nicht so ein Schicksal, sondern ein langes Leben. Mhm. Und ich wurde vom Verlag angerufen, ob ich es mache. Ich hatte vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht und saß dann da, oh Gottes Willen. Ich habe gesagt, ja, und war natürlich stolz und dachte, wo fange ich denn eigentlich an und wie und wen frage ich? Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten des Erinnerns. Das, was einem erzählt wird, was man nicht mehr wissen kann, mhm, und das, was man selber noch in sich trägt, was man erlebt, was man aber auch mit wechselnden Alters, Phasen, genau, danke, Altersphasen immer wieder anders sieht. Mhm. Nicht? Sie sehen als ganz alter Mensch ihre Jungen anders, als sie das als junger Mensch noch sehen. Und da eine einheitliche Sache reinzubringen, das ist also gar nicht leicht. Und viele Menschen sind eben auch schon gestorben. Und dann kommt das alles wieder hoch. Es kommt aber auch viel Dankbarkeit hoch. Also es ist praktisch wie ein gelebtes Leben, bloß eben schriftlich und mit einem Abstand.
Interessant ist bei Ihnen ja schon die Kindheit. Also es geht ja ganz früh los. Es ist ungewöhnlich. Sie sind, schreiben Sie, als uneheliches Kind geboren. Die Mutter hatte einen Mann aus Kiel kennengelernt in Dresden, in ihrer Heimat, wo sie Orchestermusikerin war. Es gab eine Liebe, sie sind geboren worden, der Mann war aber verheiratet und hat seiner Frau gebeichtet. Und die hat dann erstaunlicherweise gesagt, nicht schädig zum Teufel, sondern dann bring doch das Kind mit. Und was hat ihre Mutter gemacht?
Das hatte auch einen Grund, muss ich sagen. Diese Ehe, die hatten 2 Kinder und 2 Töchter. Und die jüngere davon ist an Diphtherie gestorben. Mhm. Fast zu einem Zeitpunkt, als ich dann kurz vorher, also danach geboren wurde. Und sie hat das für sich so ein bisschen als
als Schicksal betrachtet, hat gedacht, ach Gott, ich habe wieder ein Kind, auch wenn ich es nicht auf die Welt gebracht habe, und dann soll es doch bei uns aufwachsen. Und man muss dazu sagen, das war natürlich zu einer Zeit, als man nicht damit umging wie heute. Mhm. Heute ist ja ein uneheliches Kind, ja, ist halt so. Mhm. Ne? Und damals war das also eine gesellschaftliche Schande noch. Aber in unserer Familie wurde das Gott sei Dank alles sehr offen diskutiert und gemacht. Und meine Mutter hat sich dazu entschlossen, das also auch zu tun. Und hat mich das als Winzling, als ich dann schon reisefähig war, dorthin gebracht. Mein Vater war inzwischen nach Berlin gezogen mit seiner Familie. Und die Halbschwester, die andere, die war 10 damals. Und für sie muss das entsetzlich gewesen sein. Das Kind, da, wenn du das diskutierst oder noch nicht auf der Welt ist, das Kind weiß man ja noch nicht, was für eine Bindung eine Mutter zu einem Kind haben kann. Und dann musste sie es abgeben. Und wenn sie so wollen, hatten wir das Glück, das ist jetzt etwas sehr merkwürdig erzählt, dass diese Stiefmutter von mir, die liebe Stiefmutter, gesundheitlich nicht sehr gut drauf war und ihr das Kind eigentlich zu viel wurde. Und dann gab es mal eine Verwandte, die dabei war. Ich wurde dann immer wieder zu meiner Mutter zurückgegeben, dann musste sie mich wieder bringen, also war entsetzlich. Und irgendwann bei einem dieser Abschiede war eine Tante dabei und hat mit der Faust so auf den Tisch gehauen und hat gesagt, das Kind gehört zur Mutter. Und damit war das erledigt und damit bin ich dann bei meiner Mutter aufgewachsen.
Das war in Dresden und das war auch keine leichte Zeit. Es war ja 1938 sind Sie geboren.
Ich bin 38 Krieg. Geboren, ja.
Sie haben die Bombennacht in Dresden erlebt und beschreiben das auch als ein wirklich traumatisches Erlebnis, das Sie auch noch erinnern, was bis heute Konsequenzen hat oder Auswirkungen, oder?
Ja, natürlich erinnert man sich an diese Dinge, obwohl, wenn du es als Kind erlebst, irgendwann geht das Leben drüber hin, dann hat man das auch vergessen. Man muss bloß... vielleicht darf ich mal eine kurze Geschichte erzählen. Wir haben in unserem Sturm eine Explosion gedreht. Also angeblich hat die Böse unseren Fürstenhof abgefackelt und das musste ja irgendwie gezeigt werden und unsere Pyrotechniker haben das fantastisch gemacht und wir mussten alle rauslaufen. Es wurde bei uns an der Mannvilla hinten gedreht und dann flogen wirklich also die künstlichen Steine und ein Lärm und ein Rauch und es war entsetzlich. Und genau da plötzlich, rechnen Sie, wie viele Jahre das her ist, hat mich das wieder erwischt. Und ich kam kaum aus diesen Kulissen wieder hoch. Auf einmal hat mich das wieder an diese Nacht erinnert. Ich darf es jetzt gar nicht erzählen.
Sie haben überlebt, die Mutter auch. Und dann ging es aber mit Ihrer wechselvollen Kindheit eigentlich weiter. Sie sind dann doch wieder irgendwann beim Vater gelandet. Dann zwischendurch auch noch mal bei einer Lehrerin, die 3 Jahre auf Sie aufgepasst oder bei der Sie
in
gelebt
Berlin,
haben.
Ich war also vorher in Berlin eine ganz 13 Jahren alleine. Das lag an dieser Ost-West-Geschichte damals. Da wurde damals, es wurde dann die DDR gegründet später und das war in diesem Übergang, als es noch russische Besatzungszone war. Und ich durfte in dieser russischen Besatzungszone kein Abitur machen. Man musste damals angeben nach 8 Schuljahren, was man beruflich machen wollte. Meine Mutter war etwas naiv und schrieb rein, entweder Schauspielerin oder Sportlehrerin. Und da kriegten wir einen Brief. Für beide Berufe braucht man kein Abitur und dieser Widerspruch ist nicht wieder gut zu machen. Und auf einmal hat meine Mutter gesagt, ich kann doch das Kind mit, was weiß ich, 12,5 oder sowas, 13, nicht ins Leben lassen ohne Schulbildung. Und da sind wir dann auf die Idee gekommen, ein Bruder meiner Mutter lebte in Berlin, dass ich nach Berlin komme und meine Mutter wollte sich in einem Berliner Orchester eine Stelle suchen, fand aber keine und landete in Potsdam. Und das wurde ja dann später DDR. Und ich lebte alleine in Berlin in einer möblierten Wohnung mit 14. Aber da war natürlich jemand, der auch auf mich aufpasste. Und das war die Wirtin, eine sehr nette.
Aber es ist ja wirklich eine sehr ungewöhnliche Kindheit. Was würden Sie heute sagen mit dem Blick drauf, was das mit Ihnen gemacht hat, diese Erfahrung, die ersten 18 Jahre im Grunde Ihres Lebens?
Das war für mich damals eine ganz, ganz schwere Zeit, weil mir plötzlich die Liebe der Eltern oder meiner Mutter entzogen wurde. Wir hingen sehr aneinander. Und gleichzeitig war es ja aber die beginnende Pubertät und da gehst du auch ins Leben raus. Und das war so. Und dann in den Westen, in Berlin, in West-Berlin war ja schon, da schwappte der Jazz gerade aus Amerika rüber. Und das war eine völlig andere Welt. Und ich muss sagen, wie das dann immer so ist, ein Kind arrangiert sich dann irgendwo. Sicher waren dann auch mal traurige Momente. Und vor allen Dingen immer, wenn ich meine Mutter besucht habe in Potsdam und ich musste wieder weg, dann habe ich so gespürt, was mir da fehlt. Aber letztlich geht es immer weiter. Und wenn man liebevolle Menschen um sich hat, das hatte ich in dieser Wirtin, das hatte ich bei meiner Mutter, das hatte ich in meinem Freundeskreis, dann geht es auch wieder.
Also trotz dieser wechselvollen Geschichte haben Sie sich aufgehoben gefühlt?
Ja, es war auch interessant, es war toll, ich ging ins Leben raus und habe gedacht, irgendwas wird schon kommen.
Und ist ja auch so tatsächlich gekommen, irgendwas. Ja. Sie sind Schauspielerin geworden, waren aber auch Ansagerin und Moderatorin im Fernsehen. Und Sie waren in der Rallye-Szene. Und warum Sie da waren, das müssen Sie uns gleich erzählen. Lars Kaufmann macht schon mal heiß aufs Thema.
Egon Müllers Garage. In den 70ern eine Schatztruhe. Heute eine Zeitkapsel.
Hier waren mal 2758 Pokale drin. Die Fanclubs, Familienmitglieder, Freunde, alle nach und nach haben sie gesagt, Mensch, Egon, hast du nicht für unseren Ausstellungsraum ein paar Pokale? Jetzt sind es vielleicht nur noch knapp 2000.
Zwischen 1964 und 1997 ist Raketenmüller geradezu unschlagbar.
Jetzt kommt das Motorrad richtig Meter!
36 Bahnrekorde, 5-mal deutscher Meister, 3-mal Langbahn-Weltmeister. Und als erster und einziger Deutscher bis heute Speedway-Weltmeister 1983. Ausruhen? Heute wie damals nicht sein Ding.
Der erste Weltmeistertitel 74, den ganzen Weg nach Hause hat Lupo, mein Mechaniker, gesagt: Egon! Du bist Weltmeister. Ich sage, Weltmeister, was ist Weltmeister? Nächste Woche schon wieder nächstes Rennen, wenn ich das nicht gewinne, dann bin ich wieder eine Pappnase. Nein, also ich bin schon ein bisschen komisch. Hast du auch gemerkt, ne?
Komisch ist vor allem, dass Egon mit seinen heute 75 Jahren noch immer da ist. Nach unzähligen Unfällen und 67 Knochenbrüchen. Härter als Müller war keiner.
Aua, in Bremen. Steißbeinbruch.
Nahtoderfahrungen inklusive.
Wilshofen ist die Rennbahn und eine Bretterwand und dahinter ist der Friedhof. Und ich bin da voll Schrot durchgenagelt, war bewusstlos, wachte kurz auf und sehe nur Engel, Marmor, Engel, Grabsteine und alles. Und da habe ich gesagt, so Müller, jetzt hast du das ja geschafft, bis endlich im Friedhof, ist endlich unter der Erde.
Statt unter die Erde geht's für Vollgas Müller wieder aufs Motorrad. Und falls die Knochen irgendwann doch nicht mehr mitmachen, findet er zur Sicherheit ein zweites Standbein. Rod Stewart habe ihm den Nummer 1 Platz in der Hitparade abgeluchst, sagt Egon. 1997, letztes Rennen. Das Tunen aber geht weiter. Jetzt nicht mehr am eigenen Motorrad, sondern für Nachwuchsfahrer. Heute arbeitet Raketenmüller als Moderator und PR-Berater und schraubt nur noch an seiner Straßenmaschine. Eins aber hat er gerade wieder angefangen, nach 40 Jahren. Die Egon Müller Band.
Wie ein Rennen und nicht lang. Wie ein Rennen und nicht langsamer.
Vielleicht kommt noch mal ein Hit dabei raus, aber der Glaube versetzt ja bekanntlich Berge.
Raketenmüller macht einfach weiter.
Und nicht langsamer.
Raketenmüller, super Typ, ne?
Ja, wirklich, ja.
Ich habe es vorhin schon angedeutet, Rallye-Szene, das war auch ihr, ist allerdings nicht Motorrad, sondern Autorallye. Wie kam das?
Ja, das kam natürlich durch meinen Mann. Der war Sportreporter und hatte sich auf Motorsport spezialisiert. Und Als wir uns kennenlernten, machte er das schon nicht mehr. Da war er, hatte er die Sendung Das Rasthaus erfunden. So haben wir uns ja auch kennengelernt, weil ich das mitmoderiert habe. Aber er kannte natürlich all die damaligen Sporthelden. Und er war immer noch, fuhren wir hin und guckten und machten. Und mich hat das fasziniert. Also ich fand das toll. Ich hatte ein Auto, aber mehr war auch nicht. Ja. Und irgendwie diese ganze Atmosphäre, das fand ich toll. Dann waren also sehr viele auch mal bei uns zu Hause. Und ich lernte diese ganze Welt, diese Umwelt so kennen. Und als er gestorben war, machte ich diese Rasthaus-Sendung ja weiter mit. Also ich war also auch Moderatorin, das war ein bisschen anders dann eingeteilt. Und dann habe ich dem Nachfolger meines Mannes, dem Wolf Littmann, mal vorgeschlagen, als Beitrag, wie werden das, wenn man mal zeigt, wie eine Frau sich fühlt, wenn man die in so einen Rallye-Wagen setzt. Ne? Also mit meinem Mann hatte ich das schon mal ausprobiert und so, aber das war ja nur so. Und dann haben die gesagt, ja, wäre also ganz toll. Und dann bin ich durch einen Freund meines Mannes tatsächlich auf diesen Nürburgring gekommen, habe gesagt, ich möchte das mal sehen und wenigstens mal zeigen. Und der hat mich da überall rumgeführt und ich kam dann. Dann haben die gesagt, ja, das ist ja die Frau vom Jendrich, die kannten ihn ja natürlich alle noch. Und ich kam dazu, mich in so einen Wagen reinzusetzen, in so einen Sportwagen. Und also die fuhren dann mit mir, die wollten Reifen testen, eigentlich war Porsche, und die wollten Reifen testen. Und ich fand das so toll. Und die haben mich in so einen Anzug reingequetscht. Und der hat immer gesagt, geht's noch? Der dachte, die Frau fällt tot um. Ja. Und ich strahlte und fand das wunderbar. Und dann haben sie gesagt, na gut. Also wir haben dann eine Wette gemacht, ich kann das jetzt nicht alles erzählen. Und dann haben sie gesagt, ich will selber fahren. Dann haben die mich da selber rangelassen. Und ich bin über diesen, mit Beifahrer natürlich, über diesen Nürburgring da gesaust und fand das irre. Und zwei Runden und nochmal und so. Und da wurde die Idee draus, dass ich mich ausbilden lasse. Weil die gesagt haben, also das wäre doch, die ist ja wirklich, und das ist ja so. Und ich hatte die Gelegenheit dazu. Ja. Und zu dieser Zeit verunglückte der Sohn vom Stuck tödlich. Und also danach, kurz danach, wo das passiert war, und ich hatte schon eigentlich alles. Und vor allen Dingen, der Rainer Günzler, ein weiterer Sportreporter, der auch eine eigene Autosendung machte und ein guter Freund meines Mannes war, der sagte, bist du wahnsinnig. Dein Kind hat schon den Vater verloren. Also mein Mann ist an Leukämie gestorben, der ist nicht beim Sport verunglückt. Und jetzt willst du, und ich war über 30, der sagt, du willst jetzt einen Rallyeschein machen, hast du sie noch alle? Und da habe ich muss irgendwie und so. Und dann habe ich dann natürlich, irgendwann hat es gesagt, nee. Und dann ist er gekommen, er war selber ausgebildeter Fahrer und hat mir auf der Schwarzwald-Hochstraße bei Baden-Baden, die ja auch ganz schön kurvig ist, und so, hat er mir das Autofahren beigebracht und hat gesagt, es ist viel wichtiger, dass du mit deinem eigenen Auto gut fährst, als da diesen Blödsinn mitzumachen. Und dann hat er mir auf der Schwarzwald-Hochstraße beigebracht, wie man Kurven schneidet, wie man zurückschaltet, was man macht im Sommer und im Winter. Da ist der immer extra gekommen aus Frankfurt und hat mir das beigebracht. Und das habe ich ihm nie vergessen. Und ich fahre natürlich heute ein bisschen anders Auto als vielleicht andere, was nicht heißt,
dass
ich
Bleifuß auf dem Gas und
nein, das macht
drehen keinen. So das Lenkrad und sind immer links.
Fast.
Ah ja, okay. Aber fahren nach wie vor halt gerne und
rasant. Ich fahre wahnsinnig gerne, habe auch ein sehr hochmotorisiertes Auto. Aber ich will ja auch nicht so viele Strafzettel bezahlen. Ich fahre ganz normal, aber anders. Also immer, wer mit mir fährt, sagt, ne, da merkt man, dass du mal das gelernt hast. Ich kann es nicht sagen. Ich will damit auch nicht angeben. Es ist auch nichts Tolles. Andere fahren auch gut. Aber es macht mir einen wahnsinnigen Spaß.
Ja, ist doch schön.
Ja.
Vor allem ist man damit unabhängig, ne? Man kann einfach, Sie können, wenn Sie Lust haben, fahren Sie die Berge oder wenn Sie mal nicht arbeiten
oder
müssen.
Oder von München in die Sendung nach Hamburg.
Zum Beispiel, ne? Ja.
Da gibt es so eine Sendung, die heißt das.
Wir sind sehr glücklich, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben zu uns. Die Zeiten haben sich natürlich seit früher geändert. Sie haben ja dann noch in den 70er Jahren Familie Semmeling gespielt und hatten da ihren Durchbruch. Haben also viel gesehen, auch viel kennengelernt. Sie haben auch Begriffe kennengelernt, die es heute nicht mehr so gibt. Zum Beispiel sagt man ja heute Start-up, früher hat man gesagt Unternehmen gründen. Und wie so ein Start-up aussieht, das zeigen zwei Abiturienten aus Lüneburg Sie hatten eine gute Idee und Julia Freistedt hat sie besucht.
Julian und Paul sind beste Freunde und haben in dieser Küche schon so einiges durchgemacht. Denn hier haben sie 2021 lange getüftelt für ihre Business-Idee der Geruchsmanufaktur. Duftkerzen aus pflanzlichem Sojawachs und ätherischen Ölen, anstatt aus umweltschädlichem Paraffinwachs. Die Idee kam durch Zufall.
Wir wollten unbedingt irgendwas selber machen. Und haben damals keine Lust gehabt oder nicht so viel Motivation gehabt, den typischen Jobs nachzugehen, weil das immer sehr zeitgebunden war. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt was Eigenes und wir konnten ehrlicherweise nicht so viel oder können es wahrscheinlich immer noch nicht. Und dann haben wir mal geguckt, was kann man denn selber machen.
Also bei mir war es zumindest immer so, dass ich schon gerne so Duftkerzen in meinem Zimmer hatte oder generell auch Raumdüfte oder Parfums oder wie auch immer. Nur hatte ich immer schnell das Problem, dass ich so extrem Kopfschmerzen bekommen habe oder die Kerzen viel zu penetrant waren und ich sie nach 3 Minuten wieder ausgemacht habe, weil ich mir so dachte, boah, nee.
Also bringen sich die damals 17 Jahre alten Schüler das Kerzengießen mit Videos aus dem Internet bei und merken, eine Kerze herzustellen, die nicht nur gesund ist, sondern auch gleichmäßig brennt und angenehm duftet, das ist gar nicht so einfach.
Das war unsere allererste Kerze und man sieht das noch, dass es auch richtig blau ist. Wir haben die damals ja, also es war eine blaue Stumpenkerze und die haben wir eingeschmolzen. Und das sind so alte Creme Brûlée-Gläser aus dem Supermarkt und haben dann gedacht, okay, wir nehmen eine im braunen Glas, dann verfliegt der Duft nicht, wenn Sonne drauf scheint.
Nach mehreren Monaten Tüfteln verkaufen sie die ersten Lavendelkerzen online. Ab dem Winter 2021 mieten sie sich jährlich zur Winterzeit zusätzlich einen Pop-up-Store und es wird stressig, denn...
Dann hatten wir da so ein Ladengeschäft und mussten aber vormittags in der Schule sitzen. Und dann haben wir uns gedacht, bevor wir jetzt irgendwelche Leute bezahlen, die da stehen für uns, oder mit uns, machen wir die Öffnungszeiten einfach nach Stundenplan. Und dann haben wir unseren Stundenplan ausgedruckt und gesagt, hey, da haben wir Mathe, da ist der Laden also zu. Und da haben wir eine Freistunde, da ist der Laden also offen. Und dann sind wir echt immer in der Freistunde in die Stadt gefahren, haben uns da in den Laden gestellt.
Trotz wenig Freizeit und viel Stress geben die beiden jungen Unternehmer nicht auf. Nach ihrem Abitur im vergangenen Jahr mieten sie sich eine Produktionshalle und stecken ihre gesamte Zeit in das duftende Kerzenbusiness. Mit Erfolg.
Ah, guck mal, neue Bestellung. Machst du mir noch mal einmal Lemongrass und Grapefruit für dich?
Ja, sehr gerne. Mach ich dir.
Im vergangenen Jahr haben die Lüneburger 15.000 Kerzen verkauft. Für rund 20 Euro pro Stück. Sie liefern an Privatpersonen und Unternehmen. Dabei machen die Jungs fast alles alleine, von der Produktion bis zum Verpacken. Nur zur Weihnachtszeit holen sie sich Unterstützung. Und den Gewinn, den stecken sie wieder ins Unternehmen. Das funktioniert, weil sie selbst nicht viel brauchen.
Also wir wohnen zum Beispiel noch selber zu Hause, werden da auch noch ganz ordentlich verpflegt und müssen dementsprechend nicht für unseren eigenen Lebensunterhalt die ganze Zeit aufkommen. Deswegen sage ich auch immer zu Leuten, die mir erzählen, hey, ich will erstmal studieren und dann irgendwas gründen. Eigentlich muss es genau andersrum machen, weil wenn es dann gegen die Wand fährt, so hast du immer noch das Ganze alles vor dir und das Risiko ist klein.
Für die Jungs ist klar, sie wollen zwar auch bald studieren, aber das Unternehmen geben sie nicht aus den Händen. Denn sie glauben an ihre Idee von nachhaltigen, handgegossenen Duftkerzen aus Norddeutschland.
Super, und ich liebe ja Duftkerzen. Sie auch?
Ah, wunderbar.
Oder?
Wunderbar.
Aber eben auch nur die natürlichen. Die anderen mag ich auch nicht. Also von daher super.
Nee, die chemischen nicht.
Ne, die wollen wir nicht. Wir sind in der Natur. Wir sind am Staffelsee, ihrem Sehnsuchtsort in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, gehört zu Oberbayern.
Ja, also ja, ja.
Was ist das Bezaubernde für Sie, dass Sie so gerne hier sind?
Ach, vielleicht muss ich eine ganz winzige Vorgeschichte erzählen. Als meine Mutter 17 Jahre alt war, wohnte eine Tante von ihr in Murnau am Staffelsee. Und sie durfte da hinreisen und die mal besuchen, kam zurück in die Dresdner Familie. Und von da ab war das Wort Murnau am Staffelsee, das Paradies, ein Begriff. Ja. Und das wurde vermittelt und hin und her. Mich gab es ja noch lange nicht. Und ich hörte immer später, ach, Murnau am Staffelsee und so. Riesenzeitsprung. Ich habe mit Sigi Rauch Theater gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Und wir kannten uns noch nicht lange. Und da sage ich, wo kommst denn du eigentlich her? Und da sagt er, aus Murnau am Staffelsee. Da habe ich gesagt, was? Das ist ja das Paradies. Ja, da hat er gesagt, musst du mich mal besuchen kommen und so. Und das ist geblieben. Und als ich dann hierher ziehen musste, weil ich mich entschlossen hatte, diese Serie weiterzuspielen, da wollte ich nicht in die Stadt. Ich bin ein Landei. Baden-Baden ist ja auch sehr, sehr kleinstädtisch. Und ich hatte da in den Reben gewohnt und so. Und dann habe ich gesagt, ich ziehe nach Murnau. Da habe ich aber keine Wohnung gefunden, sondern ich habe eine entzückende direkt im Nachbarort gefunden, in Uffing am Staffelsee. Und mit den Wirtsleuten bin ich heute noch befreundet. Und ich bin sofort in den Kulturverein eingetreten und war so fasziniert. Es ist eine so wunderschöne Landschaft. Und das Murnau ist was ganz Besonderes, weil da die ganzen Maler gelebt haben. Und diese, also der Kandinsky, Franz Marc und die Gabriele Münter und diese ganze klassische Moderne, Blaue Reiter. Und das hat sich irgendwo gehalten. Es leben sehr viele Künstler dort, aber jetzt nicht die, was wir toll sind, sondern mit denen man so zusammen sein kann und reden und die wandern und die machen Abende und ich habe da Lesungen gehalten und Vorträge und so weiter. Und das ist wunderschön. Bloß es ging nicht,
Bavaria,
genau. Das fiel mir sicher. Bavaria ist einfach zu weit, du kannst das nicht täglich fahren.
Aber so wie Sie davon erzählen, habe ich das Gefühl, es könnte schon sein, dass Sie da vielleicht irgendwann, wenn Sie vielleicht nicht mehr Sturm der Liebe drehen,
mal wieder hinziehen. Ja, mit 104 habe ich gedacht, ne? Das ist schon nicht mehr so lange.
Da verändert sich auch nichts. Das sieht ja so aus, als wär schon immer so
der
gewesen.
Der See verändert sich nicht.
Sind Sie auch eine, die gerne, weil Sie sagen ja, Sie mögen die Natur, dann auch gerne wandern geht, spazieren immer. Geht, aktiv also, ist draußen?
Ich erzähle immer mit Freuden, dass ich früher die Zugspitze hoch und wieder runtergelaufen bin. Heute nur noch rauf, ja, also nicht mehr runter. Aber ich bin ein großer Naturliebhaber und ich brauche das einfach auch, um meine Seele aufzutanken. Ich laufe sehr viel und das ist für mich eine helle Freude.
Sie sind für uns eine helle Freude, Antje. Schön, dass Sie hier sind, hier waren. Unsere Zeit ist nämlich leider fast zu Ende. Aber wir sehen Sie ja schon bald wieder im Sturm der Liebe.
Ja.
Und Sie arbeiten ja auch, ich glaube, nächste Woche schon, oder?
Am Mittwoch.
Am Mittwoch. Also von daher genießen Sie jetzt noch Hamburg mit Ihrem Sohn, mit Ihrer Familie hier. Und dann müssen Sie ja wieder zurück und natürlich wieder auf der linken Spur. Also Obacht, ne? Wenn Sie auch in den Süden müssen. Sie wissen, die rasante Dame sind Sie, Antje. Morgen kommt der Quiz-Experte Sebastian Klussmann. Und Hinak Baumgarten wird Ihr Gastgeber sein. Er freut sich, wir freuen uns und wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut. Bis morgen. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Und wie gesagt, guten Heimweg und Gruß zu Hause.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war so schön hier.
Ich fand es auch schön. Ja. Habe mich gefreut, dass Sie gekommen sind, dass wir so auch nach Oberbayern gekommen sind.
Das nächste Mal fahren wir zusammen hier.
Sehr gerne. Ja. Ich liebe die Berge und die Seen da.
Ach, das ist so schön.